TBS マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Jo, hier ist das ABS Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin im Radio X, im Frankfurter Lokalradio.
Genau, und heute nicht nur im Lokalradio, sondern auch im Sommerloch. Es ist uns ziemlich schwer gefallen, Themen zu finden, über die wir heute sprechen können. Dabei gibt es eigentlich ganz schön viel, was gerade los ist.
Ja, also der Sommerloch hat uns insofern wirklich eiskalt erwischt, muss man so sagen. Und wir haben uns gedacht, Mensch, über was alles reden wir? Also es gibt wirklich viele Themen. Aber wir haben auch festgestellt, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht denkt und sagt, oh ja, da liest man ein bisschen die Zeitung oder da liest man ein bisschen
im Internet. Oder da lädt man sich wen ein, der da was dazu sagen kann.
Ja, ja, genau, genau. Also das ist knifflig. Und deswegen haben wir uns gedacht, vielleicht ist es auch notwendig, dass wir einfach vielleicht gar nicht über die Themen selbst sprechen, weil wir haben festgestellt, an unserem Perfektionismus scheiternd würden wir wahrscheinlich nur versagen, oder?
Ja, nochmal was sagen?
Naja, ich sag mal, es wäre sehr knifflig und sehr aufwendig, zu bestimmten Themen wirklich da ein profundes, abgerundetes, vielleicht auch sogar ausgewogenes Bild abzugeben.
Genau, und das ist natürlich unser Auftrag hier im AWS-Magazin, dass wir das eigentlich für euch machen wollen. Und Themen wie ja den Gaza-Krieg gerade in Israel und im Gazastreifen, das ist natürlich sehr schwierig für uns, da an Informationen zu kommen, denen wir vertrauen wollen und da ganz ein differenziertes Bild hier abzuliefern oder einen Gesprächspartner zu finden, der da geeignet ist, da so ein Bild zu liefern oder da mit uns so drüber zu sprechen, wie wir uns das wünschen. Wenn genauso geht, ergeht es uns bei der Ukraine, die ja auch eine ziemlich komplizierte Konfliktsituation eigentlich gerade liefert und man nicht so richtig genau weiß, wo kommen die Infos eigentlich gerade her, die man da erhält in der Zeitung, so wie kann man die eigentlich zum Teil einordnen?
Ja, also das ist wirklich eine knifflige Herausforderung. Wir wollen da schon noch ein bisschen drauf eingehen, was da wirklich dahinter steckt und wie das aussieht. Vielleicht würde ich gerne, ja, sollen wir noch...
Ja. Oder wir laden euch ein, auch mitzumachen und teilzunehmen an der Sendung und vielleicht zu erzählen, was, ob ihr das eigentlich genauso seht, ob wir da jetzt etwas vielleicht zu vorsichtig auch sind, wenn wir uns da jetzt so zurückhalten und eher darüber sprechen wollen, warum wir nicht darüber sprechen wollen oder nicht so richtig können oder da so ein bisschen zurückhaltend sind. Also darüber könnt ihr auch gerne mit uns reden und euren Senf dazu geben, ob ihr das richtig findet, da so damit umzugehen oder ob ihr eigentlich von uns erwartet, dass man da jetzt ein paar Positionen auch raushaut. Das mag ja auch sein. Wie könnt ihr uns erreichen?
Ja, wir haben zwei Kanäle offen, extra für euch, exklusiv sind die Leitung geschaltet. Nein, also ganz konkret. Ihr könnt hier im Studio anrufen. Super Sache, weil dann habt ihr hier eine direkte Leitung, ist super interaktiv und wir hören euch gerne, was ihr auch zu sagen habt oder zu fragen habt. Und zwar gibt's hier eine Telefonnummer 069 299 712 und die 11 für Studio 1 von Radio X. Also, wir sind zurzeit hier auf Telefon zu erreichen, 069 299 712 11. Das ist der eine Kanal und wir haben auch den anderen Kanal, nämlich unseren Chat-Kanal im IRC-Chat. Wenn ihr also im IRC zum Beispiel über Freenode, also das ist jetzt unser Server, Experten wissen ungefähr, was das heißt. Sonst, wenn man mal nach Freenode googelt oder sucht, wird man was finden. Auf Freenode Raute ABS Magazin, dort werdet ihr auch in den Chatraum kommen, wo wir auch mitlesen und sozusagen lesen, was ihr schreibt. Das heißt, auch dort könnt ihr Kommentare absetzen, Fragen stellen, euch an der Sendung beteiligen. Alternativ könnt ihr das auch über unsere Webseite machen. Das heißt, absmagazin.de. Da gibt's oben einen kleinen Reiter, der sagt Chat. Und dort kommt ihr sozusagen auch auf ein Webinterface, mit dem ihr in unseren Chatraum reinkommen könnt. Das heißt, das sind die Möglichkeiten, mit denen ihr uns erreichen könnt, im Internet Relay Chat ABS Magazin, als auch hier in der Frankfurter Telefonnummer 069 299 71211 könnt ihr uns erreichen. Und wenn ihr sagt, hier, ey Mann, es gibt super spannende Themen, dann sind wir gespannt zu hören.
Genau, was ihr dazu sagt, dass wir über Themen nicht sprechen wollen. Und später hören wir dann auch noch einen kleinen Beitrag, den ich aufgenommen habe gestern bei einer Veranstaltung am Media Campus Frankfurt in Seckbach, wo es um feministische Literatur ging. Und das ist ja eigentlich auch ziemlich verbunden mit dem Thema, was wir jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben. Denn natürlich ist feministische Literatur oder Literatur von Frauen häufig auch was so ein bisschen unter den Radar fällt, so ähnlich vielleicht wie einige Informationen gefärbt sind, die uns hier erreichen und was es uns gerade eben schwer macht, auch über Dinge zu sprechen.
Ja, also ich bin da auch sehr gespannt, muss ich sagen, weil dieses Thema, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich habe da viele Fragen an dieses Thema und vielleicht kommen wir auch da ein bisschen zu Erkenntnissen, weil da ist nicht so alles so, wie es scheint. Das ist mein persönlicher Eindruck.
Also, das haben wir vor mit euch. Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, und hinter den Kulissen passiert natürlich das, was wir jetzt eigentlich nicht wollten, denn wir haben diese Sendung damit eingeleitet, dass es Themen gibt, über die wir lieber nicht sprechen wollen, weil wir das Gefühl haben, wir haben nicht die richtigen Informationen und jetzt fangen wir während der Musik an, doch darüber zu quatschen und darüber zu diskutieren, welche Informationen das sind, wo sie herkommen und so weiter. Und
ja, also letzten Endes kann man eigentlich nur feststellen, irgendwas ist da faul. Also um es mal ein bisschen konkreter an verschiedenen Beispielen zu sagen, nach dem gesunden Menschenverstand überlegt, zeigt sich, da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwo gibt es ein ernsthaftes Problem. Ganz konkret zum Beispiel Situation in Israel, Gazastreifen. Jetzt taucht eine Information in jüngerer Vergangenheit auf, die zeigen, naja, der israelische Geheimdienst hat sowieso alle Kommunikation in Gaza im Griff und liest in Echtzeit mit. Die wissen ganz genau, wann Befehle für irgendwelche Aktionen gegeben werden. Und es steht im Raum, dass aufgrund dieser Vermutung, naja, vielleicht auch nicht, die verschwundenen israelischen Teenager schon zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr am Leben waren, aber die Regierung in Israel trotzdem so getan hat, ey, wir müssen die suchen, wir müssen da jetzt ein Raid veranstalten, wir müssen da was rauskriegen.
Das steht im Raum, aber Wissen vom Wissen natürlich
genau,
nicht. Wir können
davon
ausgehen, dass sowas möglich ist. Die technischen Möglichkeiten gibt es so. Sicher hat Israel auch die finanziellen Möglichkeiten, sowas zu tun, stelle ich mir vor. Aber es ist halt einfach Teil meiner Vorstellung. Und dann eben auch die Frage, ob da wirklich eine Intention dahinter ist oder die Intention dann dahinter noch weiter zu vermuten, ist ja noch einen Schritt weiter zu sagen, dass da eine politische Absicht hinter bestanden hat, so etwas dann zu verheimlichen. Das sind so diese Schlingen, die wir uns begeben.
Ja, letzten Endes können wir feststellen, keiner weiß es. Also es gibt gegensätzliche Positionen und eine oder beide treffen nicht zu, aber es ist nicht so, dass beide Positionen zutreffen. Das heißt, von dieser Aussage können wir nur feststellen, entweder die eine Seite oder die andere Seite hat etwas mehr Recht oder sagt etwas mehr die Wahrheit oder stellt die Geschehnisse etwas mehr in ihrem Licht dar. Knifflige Sache. Ein bisschen vergleichbar ist das auch, was wir sozusagen zurzeit zur Ukraine erleben. Da sind viele Aspekte, sei es Proteste, die schon länger stattgefunden haben, ist die Frage von wem, unter welchen Voraussetzungen. Vielleicht auch als Kernpunkt, es gab ja vor einiger Zeit eine Pressekonferenz des russischen Militärs, wo sie ganz klar zum Beispiel Satellitenbilder vorgelegt haben zur Frage der Position von Raketen und Stellungen oder Militärgerät, haben auch ganz klar verwiesen, wir kennen die Satelliten der Amerikaner und wir wissen genau, diese und jene Satelliten haben zur selben Zeit das und das gesehen. Schaut euch das an, gebt eure Interpretation. Das ist jetzt ein Statement aus der russischen Seite. Von der amerikanischen Seite haben wir teilweise eher etwas dünnere Beweislage. Da geht es um Twitter-Meldungen oder irgendwelche Statements von irgendwelchen Leuten, die irgendwie... Das heißt, hier sind auch Sachen, die, naja, ein bisschen schwammig sind, beziehungsweise immer nur aus einer Sichtweise schlüssig sind, beziehungsweise, da kann man sagen, da ist irgendwas faul, da stimmt was nicht.
Spätestens seit dem Irakkrieg wissen wir ja auch, dass solche Beweise, vermeintliche Beweise, auch gefälscht sein können, also diese Fotos, womit bewiesen werden sollte, dass da Massenvernichtungswaffen irgendwo, gelagert werden oder irgendwelche Fotos, die zumindest darauf hindeuteten, dass natürlich mittlerweile aufgeflogen, dass das Fälschungen waren ja sogar, also intendierte Fälschungen, absichtlich gemachte Fälschungen offenbar. Das führt dann natürlich auch dazu, dass man tatsächlich dann solchen Akteuren nicht mehr vertrauen kann, vielleicht auch generell nicht mehr vertrauen kann.
Ja, da kommen wir auf einen Punkt, der eigentlich schon ein bisschen länger bekannt ist. Und zwar gibt es einen Kollegen aus England, Ponsonby, ist, glaube ich, die korrekte Aussprache. Ich bin jetzt auch kein Brite, der das voll im Griff hat, der schon 1928 eine Schrift vorgelegt hat, wo er sich mit Fragen der Darstellung, okay, man würde heute sagen, der Propaganda, aber der Darstellung in den Medien, der Ereignisse auch des Ersten Weltkriegs beschäftigt hat und hat dort auch verschiedene sozusagen Eigenschaften schon herauskristallisiert, von denen wir, wenn wir uns das auch heute anschauen, feststellen, naja, das geht heute unter Umständen nicht viel anders ab. Zum Beispiel ist eine Frage, inwieweit zum Beispiel auch eine Regierung, also das ist bestimmt ein Kernelement seiner Überlegung, inwieweit eine Regierung, wenn sie einen Krieg führen möchte, überhaupt gar nicht darum rumkommt, Propaganda zu betreiben. Und Propaganda bedeutet insofern auch, Lügen zu verbreiten, also Unwahrheiten zu sagen, um eine bestimmte Situation zu erreichen. Zum Beispiel, dass die eigene Bevölkerung nach wie vor einen Kriegsgrund unterstützt. Also aus seiner Schrift Falsehood in Wartime, ich lese mal ein kurzes Stück vor. With a warning before then, the common people may be more on their guard when the war cloud next appears on the horizon and less disposed to accept as truth the rumors, explanations and pronouncements issued for their consumption. They should realize that the government, which has decided on embarking on the hazardous and terrible enterprise of war, must at the outset present a one-sided case in justification of its action, and cannot afford to admit in any particular whatever the smallest degree of right of reason on the part of the people it has made up its mind to fight. Facts must be distorted, relevant circumstances concealed, and a picture presented which by its crude coloring will persuade the ignorant people that their government is blameless, their cause is righteous, and that the indisputable wickedness of the enemy has been proved beyond question. A moment's reflection would tell any reasonable person that such obvious bias cannot possibly represent the truth. But the moment's reflection is not allowed. Lies are circulated with great rapidity. The unthinking mass accept them and by their excitement sway the rest. The amount of rubbish and humbug that pass under the name of patriotism in wartime in all countries is sufficient to make decent people blush when they are subsequently disillusioned. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, dass letzten Endes eine Regierung, die sich auf ein Kriegsabenteuer einlässt, so kann man das formulieren, eigentlich in der Problematik steckt, dass sie Propaganda betreiben muss, weil sozusagen jegliche Fehldarstellung, also jegliche objektive oder auch nur gerechte oder faire Darstellung in den Medien immer dazu führt, dass es kein reines Gut und kein reines Böse gibt, sondern dass da jeder Dreck am Stecken hat, jede Seite Fehler macht, jede Seite ungerecht ist, jede Seite in dem Krieg Zivilisten tötet oder ungerechtfertigte Sachen macht. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, die massiv dazu führt, dass eine Unterstützung in der allgemeinen Bevölkerung für eine Kriegshandlung massiv abnimmt. Und das kann sich natürlich eine kriegsführende Regierung aus ihrer Sicht, kann sie sich das erstmal überhaupt nicht leisten.
Und das würde ja voraussetzen, dass Krieg generell schlecht ist und dass es auch jedem bekannt ist und dass das eigentlich alle wissen müssten und zu Frieden streben würden. Was ja nicht der Fall ist, wie wir das so aus der Geschichte wissen, auch aus der aktuellen Tagespolitik ablesen können, aus den Entwicklungen, die wir da in den letzten Monaten bis Jahren, also sehen, die meisten Flüchtlinge sind gerade unterwegs seit dem Zweiten Weltkrieg auf der Welt. Also es sieht ja gerade alles nicht so rosig aus und das führt, denke ich, dazu, dass es nicht so klar ist, was ist gut am Ende, was ist gut, was ist schlecht, also ist ein was sind die Zwecke für solche Auseinandersetzungen, und die machen es dann eben auch so schwierig oder führen uns jetzt auch gerade in das Dilemma, eben dann zu sagen, ist es dann denn nicht vielleicht auch richtig, solche Kriege zu führen, Verteidigungen zu führen in einem guten Sinne, vielleicht auch eben Verteidigungskriege zu führen, oder vielleicht sogar, wie wir es ganz am Anfang in dem Beispiel gesagt hatten, vielleicht auch tatsächlich eine Überwachung zu installieren von Leuten, von denen man ausgeht, dass sie aggressiv sind und kriegerisch sind, um das eben zu verhüten im Vorhinein. So kann man das dann ja alles auch begründen, und dann begibt man sich in ganz tiefe Spiralen der Begründung dessen, was gut und was richtig ist, wo mir persönlich zumindest ein bisschen schwindelig wird.
Ja, da kann es einem möglich auch schwindelig werden, weil es hat ja auch bestimmte Veränderungen gegeben. Wenn vielleicht noch vor 100 Jahren eine allgemeine Vorstellung existiert hat, dass sozusagen eine kriegerische Auseinandersetzung nur eine Fortführung einer vielleicht diplomatischen oder wirtschaftlichen Konfliktsituation mit anderen Mitteln bedeutet hat, wissen wir ja spätestens seit Einsatz der Kernwaffen, dass das so nicht funktioniert. Das heißt, dass wir inzwischen ein Arsenal von Vernichtungswaffen zur Verfügung haben, die jenseits jeglicher, ich sag mal, mehr oder weniger linearen Eskalation stehen, sondern einfach in eine ganz andere Stufe einläuten. Und insofern ist es ja auch so, dass da mit solchen Vorstellungen einer Abschreckung zum Beispiel, also dass man sagt, wir wollen eigentlich Kernwaffen niemals einsetzen, haben die aber damit, naja, ihr wisst, wie die Argumentation auch im Kalten Krieg schon war, wir haben die aber damit sozusagen der Gegner sich nicht einbildet, mit konventionellen Waffen da über die Stränge zu schlagen. Das ist ja auch schon in das heutige Verständnis schon eingesickert, dass es also sozusagen bei kriegerischen Auseinandersetzungen irgendwo eine Linie geben muss, und je nach Sichtweise verläuft die Linie auch woanders. Also es gibt vielleicht Regierungen, die sagen, naja, wir sind bereit, konventionelle Kriege zu führen. Ich meine, das findet statt tagtäglich. Während vielleicht andere Personen sagen, aufgrund unserer Vorstellung ist es völlig inakzeptabel, schon auch nur mit überhaupt militärischen Auseinandersetzungen grundsätzlich auf ein diplomatisches oder gesellschaftliches, kulturelles Problem zu reagieren.
Und das führt dann dahin, dass man simplifizieren muss und eben so klare Grenzen auch ziehen muss, an denen sich dann Gut und Böse plötzlich unterscheidet, was dann eigentlich gar nichts mehr zu tun hat damit, wie komplex Realität und eben auch gesellschaftliche Verbindungen zu anderen Ländern oder Kontakte zu anderen Ländern. Du hast die wirtschaftliche Ebene und die eine politische oder eine kriegerische Ebene angesprochen, die eben sehr verwoben sind ja eigentlich. Also dass man da tatsächlich eine ganz klare Scheidelinie plötzlich zieht, wer ist gut, wer ist böse. Und das ist, glaube ich, auch was man gesellschaftlich erlernt hat. Vielleicht gerade im 20. Jahrhundert auch erlernt hat. Mir kommt es so vor, im Kalten Krieg, dass irgendwie ganz klar ist, wer ist gut, wer ist böse. Es scheint ja auch so ein bisschen aufzuleben, oder auch in diesem sogenannten Krieg gegen den Terror kommt mir das immer so vor, als ob man da so ganz alte Dichotomien, Stereotype im Kopf wieder füllen muss. Der Kommunismus ist weg als das Böse. Dann füllt man es eben auf mit den Terroristen oder so, also mit vielleicht einer religiösen Kategorie jetzt gerade. Jetzt scheint es wieder mit Putin in Klammern, zum Glück, Klammer zu, also wieder so klare Verhältnisse zu geben, wer der Gute, wer der Böse ist. Das sind, glaube ich, erlernte Muster, die vielleicht darauf hindeuten, dass wir auch, also als Konsumenten von Informationen, vielleicht entweder auch überfordert sind mit der Masse an Informationen. Man muss es als Journalistin auch irgendwie klar und deutlich machen, eben diese klaren Statements oder Positionen auch beziehen, vielleicht von denen wir ganz am Anfang in der Einleitung gesprochen hatten, ob das richtig ist, solche Positionen dann auch zu beziehen, um was zu haben, über das man auch streiten kann, von dem man sich absetzen kann. Oder muss man eben immer versuchen, diese unterschiedlichen Ebenen, diese vielen, vielen Kontakte, diese vielen Grauschattierungen, die es gibt, auseinanderzuhalten und dann eigentlich damit auch dieser Gut-Böse-Logik, die aufzugeben und damit aber auch, glaube ich, einer kriegerischen Auseinandersetzung immer die aufzugeben und sich eher diplomatischen Sachen zuzuwenden und zu sagen, hier, wir müssen das irgendwie besprechen.
Ja, das ist eine knifflige Sache. Letzten Endes von der Ratio, vom Verstand her ist es natürlich immer möglich, dass man versucht, sozusagen als Person oder auch als Gesellschaft mit seinem Gegenüber eine rationelle Lösung zu finden. Leider ist es manchmal nicht so, dass alle Parteien, alle Beteiligten genau dieses Interesse auch verfolgen. Hm. Also ich sag mal, knallharte Wirtschaftskriege, worum es darum geht, seine eigene wirtschaftliche Position und die Möglichkeiten seiner eigenen Hersteller, Händler, Verbraucher zu stärken, da kann man sich natürlich auch überlegen, wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen aggressiver und geben da ein bisschen mehr Zölle und versuchen da ein bisschen mehr neue Märkte zu eröffnen. Das ist dann natürlich auch eine Frage, ich möchte nicht sagen der Moral, aber eine Frage der Vorgehensweise und was sind akzeptable Mittel oder nicht und wie aggressiv geht man zum Beispiel auch dem Gegenüber vor. Also wir als Industrienationen können uns da, muss ich sagen, müssen uns dann natürlich an unsere eigenen Nasen zuallererst fassen. Also wenn wir zum Beispiel die Kolonialpolitik gerade auch der europäischen Länder uns angucken in den letzten hunderten Jahren, dann ist es natürlich, ist das immer auch davon geprägt, dass da auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter gesteckt hat, zum Beispiel als europäisches Land Kolonien woanders zu haben, wo man eben auch günstig Arbeitskräfte, Bodenschätze, Produkte haben konnte, also von dort bekommen konnte, auf der anderen Seite auch neue Märkte hatte, an die man dann auch bestimmte Sachen verkaufen konnte, die man selber hergestellt hat.
Ja, das an die eigene Nase fassen betrifft dann eben tatsächlich dieses Argument der Arbeitsplätze im eigenen Land dann auch. Also wenn es dann darum geht, wie viele Arbeitsplätze hängen eigentlich von dieser ja immens großen Waffenindustrie ab. Deutschland ist, glaube ich, der zweite oder drittgrößte Waffenexporteur, wachsend auch der Erde. Es sind ja alles auch Dinge, über die wir ja auch schon viel gesprochen haben. Wohin exportiert man diese Waffen? Möchte man gerne das Know-how, darum geht es ja auch, das Know-how für solche für solche Technologien eben auch in Deutschland, im Land selber haben und das nicht von anderen beziehen. Also was würde es bedeuten, wenn man irgendwelche Panzer von, weiß ich nicht, von anderen Ländern kaufen müsste und gar nicht mehr selber die Technik hätte, sowas zu produzieren? Das ist natürlich auch eine besondere Abhängigkeit. Das ist also dieser eine Faktor, der wirtschaftliche Faktor, dieser Blick auf Arbeitsplätze und auf das Know-how, was dann im Land bleiben soll. Aber der andere ist dann auch, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, so eine Form von sogenannter Verantwortung, die von der Bundesregierung, auch von unserem Bundespräsidenten Gauck, ja bei der Sicherheitskonferenz so immer wieder offen oder in letzter Zeit immer wieder offen neu als Position dann auch so formuliert worden ist, dass man eben verstärkt militärisch auch agieren müsse und eben das diplomatische, ja, die Diplomatie eben zurückfahren müsste, wo dann ja tatsächlich die FDP sagt, das kann eigentlich nicht sein, mal was Sympathisches über die FDP von meiner Seite, ich mache jetzt hier keinen Hehl daraus, dass ich da eigentlich nicht so Fan von bin, also wo die FDP, ich glaube Christian Lindner war es dann eben, damals zur Sicherheitskonferenz sagte, ja, also diplomatisch kann man auch sehr wohl Verantwortung tragen, das muss nicht immer militärisch sein und das ist genau richtig, also Verantwortung tragen auch als einer der größten Industrienationen der Welt muss nicht heißen, diese Verantwortung militärisch auszuagieren und das ist dann natürlich jetzt, wo wir über Verwirrung in der Informationswelt sprechen, dann auch für mich persönlich zumindest eine Frage, wie dann dazu jetzt das Statement von dem sogenannten Vizekanzler Gabriel einzuordnen ist, der dann eben jetzt zumindest für den Irak jetzt sagt, dass dorthin keine Waffen geliefert oder zu den Kurden keine Waffen geliefert worden sollen. Das müsste ja eigentlich, wie es da sonst auch ist, auch mit, könnte man ja auch wunderbar mit dem Arbeitsplatzargument eigentlich sonst begründen, dass das eben dann doch geschieht. Vielleicht, magst du dazu noch was sagen oder wollen wir später darüber sprechen?
Genau, ich wollte vielleicht jetzt mal die Frage mit dem Ponsonby ein bisschen zumachen, insofern, als dass ich sage, der hat diese Erkenntnisse, wie gesagt, schon nach dem Ersten Weltkrieg gewonnen. diesen Artikel, dieses Buch, das 1928 erschienen ist, gibt es zum einen hier in Deutschland nach wie vor, oder zumindest wurde das ins Deutsche übersetzt. Lügen in Kriegszeiten heißt das, soweit ich weiß. Wer von euch sich das ein bisschen genauer angucken möchte, den englischen Originaltext, der ist auch im Internet frei verfügbar, auf irgendwelchen Servern der US-Archive habe ich den gefunden. Falsehood in Wartime. Dort könnt ihr sozusagen euch das nochmal angucken, und er nennt da zwar ganz konkrete Beispiele, die sich auch auf den Ersten Weltkrieg beziehen, aber die allgemeinen Formulierungen sind erschreckend neutral gehalten, insofern, als dass die sich auch nicht von einem Statement unterscheiden lassen, das jetzt vielleicht erst innerhalb der letzten ein, zwei Monate gefällt wurde, wo festgestellt wird, ja, wie das ein bisschen Zusammenhang. Also insofern, guckt euch das selber auch ein bisschen an, lest euch doch mal ein, schaut euch das an. Das ist insofern sehr aufschlussreich, weil es insofern da auch eine Menge zeitlose Komponenten enthält.
Mhm. Jo. Erschreckend aktuell sicherlich auch.
Nicht, ne? Ja. Also insofern Falsehood in Wartime. Ponsonby 1928.
Hm. Es gibt Themen, da ist es ganz klar, so Grenzen zu ziehen oder zu sagen, was gut und was schlecht ist. Das sind so Sachen wie Rassismus oder Sexismus, Homophobie. Da ist es irgendwie klar, dass man da bestimmte Leute, also ja, Menschen, Individuen schützen muss, die eben, weiß ich nicht, da Menschen sind, die irgendwie sich als so jemand begreifen, der vielleicht von der Mehrheitsgesellschaft dann häufig nicht so gesehen wird. Da ist es, glaube ich, ganz ein bisschen einfacher als in diesen ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir jetzt gerade so ja, leider nur ein bisschen angerissen haben, darüber zu sprechen.
Ja, du hast ja jetzt ein bisschen was mitgebracht. Oder wir wollten eigentlich auch noch eine Musik hören, oder?
Genau, dann sprechen wir gleich über feministische Literatur und dass da eine Menge an Frauenbüchern, also als Frauen, als Buchautorinnen, aber auch sonst ist diese Branche diese Bücherbranche eine frauendominierte Branche, dass da dennoch in dieser, ja, wir müssen es sagen, patriarchalen Gesellschaft Deutschland, heteronormativen patriarchalen Gesellschaft Deutschland, trotzdem viele immer noch auf einem Auge, nämlich auf dem weiblichen blind sind. Das wäre jetzt ein so ein Beispiel, über das, worüber wir gerade sprachen, was dann eben Frauen betrifft. Und da ist, glaube ich, dann ganz klar zu sagen, ja, da muss man das zweite Auge aufmachen und auch mal hinsehen, welchen Blick Frauen dann vielleicht auch haben, um Geschichten zu erzählen oder auch Analysen zu betreiben. Das ist nämlich manchmal ein anderer als der eben von Männern. Darüber sprechen wir gleich, und bis dahin hören wir jetzt noch mal ein bisschen Musik.
Jo.
Immer wieder kommen Diskussionen darüber auf, ob Literaturpreise für Frauen und Rezensionszeitschriften, die ausschließlich Besprechungen von Büchern von Frauen veröffentlichen, nicht längst überflüssig geworden seien. Ein Blick auf die heutige Realität belehrt uns jedoch schnell wieder eines Besseren. Autorinnen wurden nicht nur zu Zeiten der Brontes, also in der Antike, nahegelegt, unter einem männlichen Pseudonym zu veröffentlichen, sondern bei bestimmten Themen auch heute noch. Oder zumindest noch, wie bei J.K. Rowling, einen geschlechtsneutralen Vornamen für die Veröffentlichung zu wählen. In den Feuilletons überwiegen die männlichen Rezensenten, die natürlich auch erheblich mehr Bücher von männlichen Autoren besprechen, obwohl jede Umfrage zu dem Thema zu dem Schluss kommt, dass Frauen diejenigen sind, die mehr Bücher kaufen und lesen. Und zudem auch etwa gleich viel Bücher von Autorinnen und Autoren lesen, während Männer kaum je Bücher von Autorinnen lesen. Dies setzt sich weiter fort in den Verlagen. Und so wundert es uns eigentlich kaum noch, wenn zum Beispiel renommierte Verlage eine gesonderte Vorschau zum Schwerpunktland der Frankfurter Buchmesse 2003 zum Beispiel herausgeben, in der nicht eine einzige Autorin vorkommt. Dass das durchaus auch anders geht, zeigt die Rezensionszeitschrift der die Virginia, aus der jetzt auch diese ersten Zeilen kommen, die ich vorgelesen habe aus dem Editorial der Ausgabe vom Oktober 2013, also vor einem Jahr. Und die Virginia ist eben so eine Rezensionszeitschrift, die sich mit Büchern beschäftigt, die von Frauen geschrieben worden sind. Und wir haben es gerade schon gehört, das wichtige Argument kam in diesem Einleitungstext. Frauenbücher werden von Männern häufig nicht gelesen, Männer lesen offenbar wenig Bücher, die von Frauen sind. Das führt dazu, dass man in der Vermarktung, wie jetzt in dem Fall von der Harry Potter Autorin J.K. Rowling, offenbar dazu greift, den Vornamen abzukürzen, also nicht einen weiblichen Vornamen draufzuschreiben, weil das offenbar Männer davon abhält, diese Bücher zu lesen. Michael, ja. Was ist denn das letzte Buch von einer Frau, das du gelesen hast?
Das ist eine gute Frage. das ist eine absolute Fangfrage, ich sehe schon. Ehrlich gesagt, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Ich meine, die letzten Bücher, die ich jetzt hier besprochen habe, zum Beispiel jetzt hier der Kollege, den wir vorhin in der Sendung hatten, war ein Mann. Ein anderes Buch, auf das ich mich bezogen hätte, war auch ein Mann. Wenn ich an meine All-Time-Favorites denke, also an Bücher, die ich wirklich cool finde, Douglas Adams zum Beispiel, ist auch ein Mann. Also insofern muss ich zugeben, ich bin kein Harry Potter-Fan. Oder anders formuliert, vielleicht verbergen sich hinter der manche meiner Lieblingsautoren oder meiner gelesenen Autoren Frauen. Ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen.
Du meinst, man kann das eigentlich gar nicht sehen an dem Text, ob das jetzt von Frauen oder von Männern ist. Ja, und dennoch zeigt ja die Statistik, so wie genau die Statistik, dass es offenbar doch einen Faktor ausmacht, ob das Buch geschrieben ist von einer Frau oder vom Mann bei den Käufern. Das mag auch an der Beratung liegen, vielleicht auch in der ja. in der was eben Buchhändler, so weit es das denn noch gibt, dass die dann auch beraten in einem Buchladen, dann eben den Menschen empfehlen oder was sie vielleicht auch besonders drapieren in irgendwelchen Auslagen, dass sie eben vielleicht mehr Männerbücher präsentieren. Zumindest ist es ein Fakt, dass offenbar mehr Bücher von Männern produziert werden, verlegt werden, Männer Autoren, also die Autoren meistens Männer sind.
Ja, also ich muss sagen, ich würde da natürlich erstmal eine methodische Frage stellen, von der ersten Idee, also einer Idee eines Autoren und überhaupt als Autor sich zu verstehen, also ein Selbstverständnis eines Autors zu haben, bis zum gedruckten Buch, das dann nachher von irgendjemand gelesen wurde oder über einen E-Reader oder was weiß ich. Da gibt es ja ganz verschiedene Stellen. Und erste Frage, die ich stelle zum Beispiel, ist an jeder Stelle so eine ganz klare Bevorzugung männlicher Autoren, findet das überhaupt statt? Vielleicht gibt es einen ganz klaren Auswahlprozess früh in den Verlagen, der einfach dafür sorgt, dass nur größtenteils männliche Autoren zum Zuge kommen. Und dann ist sozusagen im Buchhandel, ja, was wollen die machen, wenn es einen Großteil nur männliche Autoren gibt, dann ist es vielleicht nicht Schuld des Buchhandels, dass jetzt viele Männer gelesen werden, sondern an einer anderen Stelle. Mhm. Also das wäre eine Frage, die ich mir erstmal stellen würde, wo ist da wirklich das Problem? Und wenn du sagst, naja, in so einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft, auf der einen Seite können wir das nicht wegdiskutieren, dass in Entscheidungspositionen nach wie vor, egal in welchem Bereich, Ämter, Wirtschaft, freiwillige Sachen, dass dann nach wie vor in Entscheidungspositionen mehr Männer vertreten sind und insofern da ein absolutes Ungleichgewicht besteht. Also das ist ein Fakt. Obwohl wir natürlich auch, was die rechtliche Situation angeht, da eine entscheidende Verbesserung gegenüber vielleicht der Situation von noch vor 50 Jahren haben. Das muss man ja auch mal feststellen, dass in unserer Gesellschaft wir da schon relativ weit gekommen sind.
Also es ist zumindest, gibt offenbar die Möglichkeit, etwas zu verändern an den Strukturen, in denen wir leben. Würde ich auch sagen, dass sich da schon was geändert hat. Zu einer kompletten Gleichberechtigung ist es noch nicht gekommen, wie wir eben an solchen Zahlen jetzt aus dem Buchhandel das hören. Sicherlich ist der Buchhandel da jetzt auch nicht irgendwie eine besondere Szene, wo das jetzt nochmal schlimmer so ist, sondern das ist eben tatsächlich was unsere ganze Gesellschaft in Westeuropa, in Deutschland auch durchzieht. Woanders mag das dann auch nochmal ganz anders oder auch für mich auch noch schlimmer sein. Zumindest für Deutschland kann man das schon, denke ich, so sagen. Und es ist wichtig, daran zu arbeiten, sich sowas bewusst zu machen, bei den Leserinnen, also bei euch, bei den Hörerinnen, jetzt auch hier vielleicht von Radio X und dem AWS-Magazin, aber eben auch für die Leute, die diese Bücher verkaufen. Und da war ich gestern bei einer Veranstaltung auf dem Media Campus Frankfurt. Das ist eine Buchhändlerschule, die eben ja Buchhändler ausbildet und Buchhändler und da eben auch jetzt eine Veranstaltung dazu gemacht hat mit der Verlegerin Britta Jürgs vom Aviva Verlag, die eben auch diese Virginia herausgibt, aus der ich am Anfang zitiert hatte, diese Frauenrezensionszeitschrift die dafür auch dann eben sensibilisieren möchte, erstmal für diese Statistik, die wir jetzt schon genannt haben und dann aber auch dafür was zu ändern, um vielleicht ein bisschen bewusst vielleicht auch ein paar Bücher von Frauen auch mal anzubieten und zu schauen, was die so zu sagen haben. Wir hören, denke ich mal, rein einfach in die Veranstaltung. Die hat nicht die allerbeste Aufnahmequalität. Dafür bitte ich jetzt schon mal für Entschuldigung. Aber vielleicht ist es trotzdem ganz gut, wenn wir das uns mal anhören, was da so passiert ist gestern.
Genau, also wir hören uns das mal an und ich bin auch sehr gespannt. Fahr einfach mal ab.
Was macht der Aviva Verlag eigentlich für Bücher und wie kommt man dazu, einen Verlag zu machen?
Bevor ich den Verlag gemacht habe, den habe ich vor 17 Jahren gegründet, habe ich Romanistik und Kunstgeschichte studiert und hatte immer auch so dieses, fand es auch besonders spannend, habe immer auch darauf geachtet oder mich dafür interessiert, was gibt es also gerade bei Frauen, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen. Das war damals jetzt im Studium nicht unbedingt so, also obwohl man meinen könnte, 80er Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er, muss das doch schon sehr geboomt haben, aber im Studium war das irgendwie noch nicht so ein Thema, eher so beiläufig. Und dann gab es, dann dachte ich, ja, man müsste da wirklich auch mal was machen dazu. Also tatsächlich auch ein bisschen den Blick über den Tellerrand einmal zu schauen, bekannte Schriftstellerinnen, aber auch unbekanntere und Künstlerinnen, was halt einfach aus meinem eigenen Interesse her kam. Irgendwie war das dann auch der Beginn des Verlages. Parallel dazu hatte ich ein Buch über eine französische Giftmörderin des 17. Jahrhunderts verlegt, eine Autorin, von der mir das geschrieben hat. Und ich dachte so, wenn sich jemand dafür für meinen neuen Verlag interessiert, dann wohl eher für diese Giftmörderin als für die Künstlerin und Schriftstellerin. Aber es kam dann anders. Ich hatte ja sowas, einen Verlag zu gründen, das hat irgendwie schon sowas Missionarisches. Irgendwann macht das dann aus so einer Leidenschaft heraus, das irgendwie unter die Leute zu bringen, von denen man glaubt, da müssen jetzt viele davon was mitbekommen. Und deswegen waren das so die Anfänge. Geblieben ist der Schwerpunkt auf interessante Frauen, also sowohl Porträtbände oder Biografien. Das sind nicht nur Künstlerinnen oder Schriftstellerinnen, sondern auch Künstlerinnen, Musikerinnen, so in diesem Bereich. Aber mein anderes ganz besonderes Table und der Schwerpunkt auch, der auch da schon ankam, war eben auch Autorin, Schriftstellerin, gerade zu der 20er Jahre und so vergessene Autorin, viele jüdische Autorinnen auch wieder herauszukramen oder die ich selbst entdeckt hatte oder auch davon erzählt bekam und dann was gelesen habe, die ich einfach so noch wahnsinnig aktuell hielt und die möchte ich wieder bekannter machen oder die möchte ich überhaupt bekannt machen.
Gab es eigentlich keine Schriftstellerin im 18. oder 19. Jahrhundert?
Das ist eine rhetorische Frage, ne?
Es gab natürlich weniger, aber vor allem einmal waren die sicherlich nicht so präsent. Und dann hat es auch was natürlich zu tun mit der Überlieferung, mit der Geschichte. Was wird tatsächlich, was wird auch vermittelt und von wem wird vermittelt? Und ich meine, Sie sind ja jetzt das gute Beispiel dafür, dass es auch anders geht, dass es jetzt ja nicht heißt, es ist ja weder so, dass jetzt nur Frauen irgendwie die Aviva-Bücher lesen oder die Virginia, aber dass es doch das Augenmerk darauf, dass es auch Autorinnen gibt und man die vielleicht auch ein bisschen in den Fokus drücken könnte, ist doch bei vielen Männern, also in der Geschichte schon sehr gering gewesen und auch heute immer noch etwas, gibt es auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Also da ist es einfach weniger, Männer sehen, also ich muss jetzt leider gerade ein bisschen pauschal sein, aber ich schöpfe jetzt so ein bisschen zum Beispiel auch aus meinem eigenen Literaturzirkel, den ich habe, da ist es schon, das ist halb Männer, halb Frauen und die Bücher von Autorinnen werden eigentlich fast immer von den Frauen vorgeschlagen, die da sind. Also das ist einfach doch so anscheinend immer noch ein Phänomen. Und das setzt sich natürlich dann auch fort in der Literaturkritik, dass natürlich, klar, Sie können ja ganz viele Gegenbeispiele sagen, wo auch Autorinnen ganz groß im Fokus sind und der Deutsche Buchpreis, da hatten wir ja in letzter Zeit, waren wir dann auch ganz gut mit Autorinnen zugange. Aber wenn man in die Feuilletons schaut, sind da natürlich doch, sind die Autorinnen doch präsenter. wie sie auch natürlich oft in, also meistens in den Verlagsprogrammen auch präsenter sind. Aber ich denke noch viel stärker als sie in den, also da findet man schon noch mehr, als dann nachher in der Feuilleton tatsächlich besprochen wird. Also das ist, ja, ich denke, das kann man wirklich auch durchaus, also gibt es auch viele Statistiken und wer das dann untersucht, da findet man schon sehr viel dazu, was es auch mit Zahlen belegt, wie ich jetzt nicht so
ich hätte meine These. Literaturgeschichte wurde bis in den frühen 1970er Jahren vor allen Dingen von Männern geschrieben.
Ja.
Die Schwester von Georg Büchner, der Vorname hier, muss ich. Ich würde das nicht merken, kann beispielsweise, der ganz wichtige Romane geschrieben hat auch Ende oder Mitte des 19. Jahrhunderts zum Thema
Luise,
ich meine auch Luise Büchner. Also die taucht ja gar nicht auf.
Genau, und das war dann natürlich was, was man auch eben vielen anderen dann auch sehen kann als großen Verdienst irgendwie zu der Frauenbewegung in die 70er Jahre. Da wurde dann rausgekramt, wo sind eigentlich die Autorinnen, und da gab es dann ganz viel neue Veröffentlichungen und eben auch Literaturgeschichten, die dann wirklich eben auch nur die Frauen im Blick haben und hatten. Und da hat sich dann seitdem natürlich auch eine ganze Menge getan, weil dann auch, wenn dann erstmal die ersten Namen aufkommen und man dann sagt, ach, da gibt es noch was, dann gibt es natürlich auch mehr Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen und so werden diese Namen einfach präsenter. Weil obwohl so in diesen Anfangsjahren vor allem darauf geguckt wird, wer ist jetzt, also ich glaube, das ist dann schon ganz gut, dass sich das auch ein bisschen weiterentwickelt hat. Am Anfang stand es, glaube ich, auch stärker im Mittelpunkt des Interesses, so, wo kann man jetzt da auch noch irgendwie was besonders Feministisches rausziehen, und ich glaube, während das jetzt nicht, das muss ja auch gar nicht der Fokus sein, also da ist manchmal, gab es dann natürlich auch einen Tunnelblick, der dann auch so eine Ambivalenz dann auch nicht so wahrgenommen hat oder so, und das dann auch immer so in der einen Richtung, aber es war auf jeden Fall eine ganz wichtige ganz wichtige Entwicklung, um einfach sehr viele Schriftstellerinnen auch erstmal hinzuweisen und die Bekannten ein bisschen bekannt zu machen.
Kommen wir vom Aviva Verlag zur Virginia Frauen und Kritik. Das ist ja nicht das Gleiche.
Trotzdem gehen wir an der Stelle mal raus, weil die Aufnahme doch nicht so gut ist. Trotzdem habt ihr vielleicht so einen kleinen Einblick bekommen, was es heißt, als Verlegerin Bücher für Frauen, von Frauen zu machen, wie schwierig das vielleicht auch ist oder warum man das Interesse hat, das dann auch zu tun.
Ja, also nach wie vor, wir haben da auch ein bisschen überlegt, ist das natürlich eine Frage, wie kann sich das wirklich ausformen, inwieweit kann eine gleichberechtigte, gerechte, entgegenkommende, ausgewogene ein ausgewogenes Miteinander von Männern und Frauen auch funktionieren. Und insofern sind wir da natürlich auch nach wie vor dran zu überlegen, wie kann das funktionieren. Insofern ist es vielleicht bestimmt mal eine Idee, sich auch mal ganz bewusst Autorinnen zu suchen, und nicht nur, wenn man jetzt vielleicht Vorteile bedient, irgendwie einen emotionalen Schmalzroman haben möchte, ich sage das jetzt mal so, sondern genau eben solche Vorurteile außen vor zu lassen, sondern zu akzeptieren, dass genau, ich sag mal, tiefgründige, wissenschaftliche, geistreiche Literatur auch genauso von Frauen geschrieben wird und geschrieben werden kann. Also ist da kein Vorrecht oder keine automatische bessere Qualifikation seitens der Männer in diesem Bereich gibt.
Genau, wie immer geht es darum, sein eigenes Verhalten vielleicht mal zu beobachten und dann vielleicht auch zu schauen, betrifft mich das eigentlich und oder betrifft mich das nicht, und vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen zu variieren in einem eigenen Kauf- und Leseverhalten und da ein bisschen vielleicht dann darauf zu achten. Vielleicht ist man ja auch gar nicht selber sexistisch in seinem Leseverhalten. Aber vielleicht ist man das auch doch, und dann kann man ja das irgendwie auch mal bemerken und daran dann auch mal was ändern.
Okay. Naja. Ein sexistisches Leseverhalten. Das finde ich jetzt eine sehr interessante Kategorie.
Das, ja, ich muss
das ich verstehe dich. Aber das müssen wir noch mal auskundschaften, was das genau bedeutet. Vielleicht, wenn man an den richtigen und falschen Stellen lacht oder nicht, zum Beispiel, kann man das messen.
Ja, also was ich eigentlich sagen wollte ist, dass diese Gesellschaft eine patriarchale ist, haben wir gerade schon festgestellt. Daran ist, glaube ich, auch nicht zu rütteln. Und dass man sich da selber davon so ausnehmen kann, das wage ich halt zu bezweifeln. Sondern meistens lebt man halt einfach auch in diesen Strukturen. Und wie soll man sich davor komplett bewahren, dass man nicht auch Teil dessen ist? Natürlich ist man davon Teil. Und deswegen geht es darum, dass man vielleicht selber einfach ein bisschen darauf reflektiert und einfach schaut, wie man sich verhält und das sich bewusst macht und dann eben guckt, in welchem Rahmen man was daran ändern kann oder auch nicht. Das war schon alles, was ich damit sagen wollte.
Ja, klar, ja, sicher. Ja, also wir finden das schön, dass ihr zugehört habt. Wir haben versucht, mal ein bisschen jetzt mal Themen anzureißen, die vielleicht auch mehr Metathemen sind, also eher über das aktuelle Tagesgeschehen ein bisschen hinausgehen.
Und wir können da auch schon sagen, dass es eine Sendung gibt, die so ein bisschen an das letzte Thema anschließt, nämlich an Literatur und Kapitalismus, so ist, glaube ich, zumindest der Arbeitstitel bislang. Wir hatten ja schon mal eine Sendung, die über Musik und die Verhältnisse von Künstlern im Musikbereich, also Konzertorganisatoren, Veranstalter und Musiker, die eben nicht das große Geld verdienen, also wie es denen eigentlich geht, wie die so überleben, wie die vielleicht auch für die Rente vorsorgen. Das machen wir jetzt nochmal mit der Literatur, sprechen da mit Autoren. Das wird in einer Zusammenarbeit mit Hörner von Virus Musik Radio und dem ABS-Magazin, dem Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, wahrscheinlich am 3. September stattfinden.
Ja, super. Dann fassen wir nochmal zusammen. Wir haben einmal dieses Magazin, das sich mit Literatur von Frauen beschäftigt. Wie heißt das nochmal genau? Du hattest ein Exemplar dabei.
Virginia Frauenbuchkritik.
Jo, also guckt euch das mal an, gibt's bestimmt interessante Impulse. Die zweite Sache, die wir vorhin schon angesprochen hatten, war Ponsonby 1928, Falsehood in Wartime, auch interessante Sache mal nachzulesen, wie sich sozusagen die Lage verändert hat oder eben auch nicht. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt, beziehungsweise wir freuen uns immer, wenn ihr zuhört und fanden das super, dass ihr dabei wart. Wir werden uns dann nächste Woche wieder hören, Mittwoch 16 Uhr, ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales, hier bei Radio X.
Und was kommt jetzt?
Ja, jetzt kommt Mental Maps. Also ich bin gespannt, ich bin immer gespannt, was immer so passiert mit den verschiedenen Sendungen. Da gibt es ja ganz kreative Zusammenstellungen. Also insofern gibt es hier auch gleich nochmal eine Live-Sendung direkt aus demselben Studio.
Und ja, wir hauen deswegen mal ab jetzt und verabschieden uns von euch. Und hier im Studio waren Michael und
die Eda.
Ciao.